Was machst du da, Zauberer? Er erstarrte. Pisse lief ihm bereits das Bein hinunter, noch bevor er sich umwandte. So groß war die Furcht, die sie bei anderen auslösten. Allein das Wissen, dass sie in der Nähe waren, brachte einen Mann oder einen Zauberer dazu, sich zu besudeln. Nicht einmal die Tatsache, dass die Stimme weiblich klang, beruhigte ihn. Die Weibchen waren dafür bekannt, noch grausamer zu sein als die Männchen. Er zwang sich dazu, sich zu der Kreatur umzuwenden, die mit ihm gesprochen hatte. Wie die anderen, die er gesehen hatte, steckte diese hier in einer Rüstung und trug zahlreiche Waffen. Auf ihrem Kopf trug sie einen Helm, und ein Kettenpanzer und eine Brustplatte schützten die wichtigen Bereiche ihres Körpers. Sie ragte über ihm auf wie der Turm der falschen Königin. Aber beim Anblick des Turms hatte er kein Grauen empfunden. Er war einfach etwas, das niedergerissen werden musste, hoffentlich mit der Familie der falschen Königin in seinem Innern. Das hätte der wahren Königin große Freude bereitet. Doch seine Chance, sich seiner Königin und seinem Herrn zu beweisen, war nun dahin. Die Kreatur schaute ihn eine gefühlte Ewigkeit lang an, bis die hohen, uralten Waldbäume hinter ihr sich bewegten und noch eins dieser Geschöpfe auftauchte. »Was machst du da?« fragte der Neuankömmling, dessen Stimme männlich klang. »Den hier habe ich gefunden, als er versuchte, dem Schicksal der Armee da drüben zu entfliehen«, antwortete die erste Kreatur und deutete mit einer schwarzen Kralle in die Richtung. »Ah«, sagte der männliche Drache, »Frühstück. Du kannst später essen. Sollen wir den da zu Enwell bringen?« Obwohl der Drache nicht mit ihm sprach, riss er den Mund auf, um zu beteuern, »Ja, ihr solltet mich zurückbringen, zu wem auch immer ihr wollt.« Er hoffte, noch ein paar Sekunden länger am Leben zu bleiben. Doch dann zerriss etwas mit solcher Wucht seine Brust, dass er spürte, wie sich sein Herz aus seiner Verankerung löste. Er hatte nur noch wenige Sekunden zu leben, aber er schaute nach unten und sah, dass es kein Speer war, der ihn durchbohrt hatte, sondern ein Schwanz? Ein mit Schuppen bedeckter Drachenschwanz mit einer scharfen Spitze am Ende. Eine Spitze, die jetzt sein immer noch schlagendes Herz aufspießte. So schnell war der Angriff vonstatten gegangen. »Behalte das Pferd«, befahl der Besitzer des Schwanzes. »Der Hengst ist aus guter Zucht, aber keine Gnade für jemanden, der seine eigene Truppe im Stich lässt und wegläuft.« Er spürte, wie er vom Boden abhob und nahm an, dass sein Gott ihn holen kam. Aber während ihm langsam schwarz vor Augen wurde und mit seinem Blut auch sein letzter Atemzug den Körper verließ, wurde ihm klar, dass es der immer noch in seiner Brust steckende Schwanz war, der ihn hochhob. »Und«, sagte der Drache aus der zunehmenden Dunkelheit heraus, »wenn du Hunger hast, ist das Herz dieses Burschen. Es scheint mir ziemlich saftig zu sein.« Ainsley schloss die Augen und wartete darauf, von den Flammen ausgelöscht zu werden, genau wie die angreifende Armee einige Sekunden zuvor ausgelöscht worden war. Aber nach fast einer Minute des Wartens begriff sie, dass sie noch lebte. Vielleicht. Sie zwang sich, ein Auge zu öffnen, um festzustellen, ob sie noch am Leben war oder ob sie sich bereits auf der nächsten Ebene der Existenz befand. Vielleicht warteten ihre Vorfahren auf sie. Oder vielleicht würde sie im Weltraum schweben und darauf warten, dass ihre Seele zu einem Neugeborenen auf der Erde zurückgerufen wurde. Aber nein, nichts von alledem geschah. Stattdessen befand sie sich noch immer in der Mitte des Übungsrings in der Festung, hinter ihren Schwestern, während vor ihnen eine verrückte Kriegerin stand und Drachen. Sie war umzingelt von gigantischen Drachen. Drachen, die sprechen konnten, genau wie sie. Sie konnten außerdem lächeln, lachen und verärgert wirken. Alles, wovon Ainsley geglaubt hatte, dass es nur Menschen tun konnten, beherrschten auch die Drachen. Natürlich konnten sie auch fliegen, Feuer spucken und Menschen zerquetschen, indem sie einfach auf sie traten. Doch trotz der vielen Dinge, die sie tun konnten, um alles Leben um sie herum zu vernichten, waren es nicht die Drachen, vor denen Ainsley sich am meisten fürchtete. Obwohl sie furchterregend waren, schienen sich die Drachen in ihrer makellosen Rüstung und mit ihrer höflichen Konversation insgesamt zurückzuhalten. Sie konnte sich beinahe vorstellen, wie einer von ihnen Ich bitte um Verzeihung, murmelte, bevor er einen wehrlosen Menschen wie ein leckeres Gebäckstück behandelte und ihn sich in eins dieser grauenvollen Mäuler stopfte. Nein, ihre Furcht und, wie sie vermutete, die Furcht ihrer Schwestern, galt der Frau. Der menschlichen Frau, die in einem ärmellosen Kettenhemd und ledernen Beinkleidern und Stiefeln vor ihnen stand. Sie hatte kräftige, mit Narben übersäte Arme, zwei Kurzschwerter auf dem Rücken und langes, offenes, dunkelbraunes Haar mit goldenen Strähnen, das aussah, als hätte es seit Jahren keinen Kamm mehr gesehen. Obwohl dieses Haar fast ihr ganzes Gesicht verdeckte, konnte Ainsley trotzdem mehrere Narben erkennen, die von einer Seite zur anderen verliefen. Einige waren lang und gezackt und führten von ihrer Stirn bis hinunter zum Kinn. Andere Narben waren kurz, aber tief. Und alle bewiesen, dass die Frau an mehr als einer Schlacht teilgenommen und sie überlebt hatte. Doch es waren ihre Augen, diese dunklen, graugrünen Augen, die Ainsley erschaudern ließen. Es waren die Augen einer Wahnsinnigen, die Drachen befehligte. Eine Menge Drachen, die reden und Waffen benutzen konnten, abgesehen natürlich von ihrer Fähigkeit, Feuer zu speien. Die Sonnen waren noch nicht einmal ganz aufgegangen und schon jetzt war es ein beschissener Tag. Die Wahnsinnige zeigte auf Keely, Ainsleys ältere Schwester, und fragte scharf, »Bist du es? Bist du die Sklavenhalterin?« Keely öffnete den Mund, um zu antworten, aber es kam nur ein seltsames Quieken heraus. Ainsley reckte den Hals, um ihr Gesicht zu sehen, und Keely räusperte sich, bevor sie es erneut probierte. Beim zweiten Versuch gelang ihr nicht einmal ein Quieken. Es kam bloß ein merkwürdiges Grunzen heraus. Mit weit aufgerissenen Augen schaute sich Gemma, Ainsleys zweitälteste Schwester, zu Keely um.
»Was machst du da?«
zischte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Aber Keely schaffte es nur, panisch mit den Händen zu wedeln und den Kopf zu schütteln. Gemma schielte und schaute wieder zu der Wahnsinnigen hinüber.
»Ich...«
war alles, was ihr über die Lippen kam, bevor die Wahnsinnige auf die Rune zeigte, die auf Gemmas Waffenrock gestickt war, und knurrte, »Bist du ein Mönch?« Vielleicht war es die Art, wie die Frage gestellt wurde, die Gemma beunruhigte. Oder der irre Ausdruck in den Augen der Wahnsinnigen. Aber was immer es war, M war das Einzige, was Ainsleys Schwester, ein Kriegsmönch, der Feinde ohne einen Funken Reue oder Angst vernichtet hatte, im Moment herausbekam. Das brachte sie alle in eine brenzlige Lage, denn ihr Schweigen schien die Wahnsinnige zu erzürnen.
»Nun«,
drängte die Wahnsinnige,
»antworte mir!«